Rainer, lies mal vor.
Kapitel 12. Mazzolato. Teil 2. Hier bin ich, meine Herren, sagte er, und stehe nun ganz zu Ihren Diensten. Nehmen Sie von diesen Zigarren, Herr von Morcerf, fügte er hinzu, indem er einen seltsamen Nachdruck auf diesen Namen legte, den er zum ersten Mal aussprach. Mit größtem Vergnügen. Wenn Sie nach Paris kommen, werde ich es Ihnen vergelten. Ich weise das nicht von mir ab, denn ich gedenke, eines Tages dorthin zu gehen und werde dann, wenn Sie es mir erlauben, an Ihre Tür klopfen. Alle drei gingen hinab und schlugen den Weg über die Piazza di Spagna nach der Via Frattina ein, die sie gerade an den Palast Rospoli führte. Franz schaute nach diesem Palast. Er hatte das im Kolosseum zwischen dem Mann mit dem Mantel und dem Trastevere verabredete Signal nicht vergessen. »Welche Fenster gehören Ihnen?« fragte er den Grafen mit dem natürlichsten Ton, den er anzunehmen vermochte. »Die drei letzten«, erwiderte der Graf mit einer Nachlässigkeit, die nichts Geheucheltes hatte. Franzens Augen richteten sich rasch nach den drei Fenstern. An den beiden Seitenfenstern erblickte er Vorhänge von gelbem Damast, an dem mittleren einen Vorhang von weißem Damast mit rotem Kreuz. Der Mann mit dem Mantel hatte dem Trasteveriner Wort gehalten. Es unterlag keinem Zweifel mehr. Der Mann mit dem Mantel war der Graf. Die drei Fenster waren noch leer. Man traf übrigens auf allen Seiten Vorbereitungen, man stellte Stühle, schlug Gerüste auf und behing die Fenster. Erst mit dem Klang der Glocke durften die Masken erscheinen und die Wagen fahren. Franz, Albert und der Graf setzten ihren Weg auf dem Korso fort. Je mehr sie sich der Piazza del Popolo näherten, desto dichter wurde die Menge, und schon sah man über den Häuptern des Volkes zwei Gegenstände emporragen. Im Mittelpunkt des Platzes den Obelisken, überragt von einem Kreuz, und davor die beiden obersten Balken des Schafotts, zwischen denen das runde Eisen glänzte. An der Ecke der Straße fand man den Intendanten des Grafen, der seinen Herrn erwartete. Das gemietete Fenster gehörte zu dem zweiten Stock des zwischen der Strada del Babuino und dem Monte Pincio liegenden großen Palastes. Es lag in einem Ankleidekabinett, das in ein Schlafzimmer ging. Schloss man die Tür des Schlafzimmers, so waren die Mieter des Kabinetts für sich allein. Auf den Stühlen lagen die zierlichsten Bajazzo-Anzüge von weiß-blauem Atlas. »Da Sie mir die Wahl der Tracht überließen, so wählte ich diese«, sagte der Graf. »Einmal wird sie in diesem Jahr am meisten Mode sein, und dann ist sie das bequemste für die Konfetti, da man das Mehl darauf nicht bemerkt.« Franz hörte kaum die Worte des Grafen, denn seine ganze Aufmerksamkeit war von dem Schauspiel, das die Piazza del Popolo bot, und von dem furchtbaren Werkzeug gefesselt, das zu dieser Stunde ihren Hauptzierat bildete. Er sah zum ersten Mal eine Guillotine. Zwei Männer, die Gehilfen des Nachrichters, die auf dem Brett saßen, worauf man den Verurteilten legt, frühstückten in Erwartung der Dinge und aßen, so viel Franz sehen konnte, Brot und Würste. Der eine hob das Brett auf, zog eine Flasche Wein hervor, trank einen Schluck und reichte sie seinem Kameraden. Schon bei diesem Anblick fühlte Franz den Schweiß an den Wurzeln seiner Haare hervorbrechen. Am Abend zuvor, von den neuen Gefängnissen in die kleine Kirche Santa Maria del Popolo geführt, hatten die Verurteilten, jeder unter dem Beistand von zwei Priestern, die Nacht in einer schwarz ausgeschlagenen Kapelle zugebracht, die mit einem Gitter verschlossen war, vor dem Schildwachen auf- und abgingen. Eine doppelte Reihe von Karabinieri stand vor der Kirchentür bis zum Blutgerüst, um das herum sich diese Doppelreihe schloss. Der ganze übrige Platz war mit Männern und Frauenköpfen wie gepflastert, während viele Frauen ihre Kinder auf den Schultern hielten. Der Monte Pincio sah aus wie ein weites Amphitheater, dessen Plätze insgesamt mit Zuschauern überfüllt waren. Die Balkone der Kirchen waren von bevorzugten Neugierigen vollgepfropft. Jeder Mauervorsprung trug lebendige Statuen. Was der Graf sagte, entsprach also der Wahrheit. Das Interessanteste im Leben ist das Schauspiel des Todes. Und dennoch stieg statt des Stillschweigens, das die Feierlichkeit dieser Szene zu fordern schien, ein Geräusch aus dieser Menge empor, das sich aus Gelächter, Gezisch und freudigem Geschrei zusammensetzte. Die Hinrichtung war eben, wie der Graf ebenfalls gesagt hatte, für all dieses Volk nichts anderes als der Anfang des Karnevals. Plötzlich hörte der Lärm wie durch Zauberhand auf. Die Tür der Kirche hatte sich geöffnet. Mönche von der Brüderschaft der Büßer, deren Mitglieder insgesamt in graue, nur an den Augen ausgehöhlte Säcke gekleidet waren und eine angezündete Kerze in der Hand hielten, erschienen zuerst. Hinter den Büßern kam ein Mensch von hoher Gestalt. Dieser Mensch war nackt, abgesehen von einer Leinwandhose, an deren linker Seite er ein großes, in seiner Scheide verborgenes Messer befestigt hatte. Auf der Schulter trug er eine schwere, eiserne Keule. Es war der Henker. Unter den Füßen hatte er noch mit Stricken angebundene Sandalen. Hinter dem Henker marschierten in der Ordnung, in der sie hingerichtet werden sollten, zuerst Peppino und dann Andrea, jeder von zwei Priestern begleitet. Keiner hatte die Augen verbunden. Peppino ging festen Schrittes einher. Ohne Zweifel hatte er Kunde von dem, was sich für ihn vorbereitete. Andrea wurde unter dem Arm durch einen Priester gestützt. Beide küssten von Zeit zu Zeit das Kruzifix, das ihnen der Beichtiger bot. Franz fühlte, wie ihm bei diesem Anblick die Beine den Dienst versagten. Er schaute Albert an. Dieser war blass wie sein Hemd und warf unwillkürlich seine Zigarre von sich. Nur der Graf allein sah unempfindlich aus. Mehr noch, es schien sogar eine leichte Röte die Leichenblässe seiner Wangen durchdringen zu wollen. Seine Nase erweiterte sich wie die eines wilden Tieres, das Blut riecht. Bei alledem hatte sein Antlitz einen Ausdruck lächelnder Sanftmut, den Franz nie an ihm wahrgenommen. Seine Augen besonders waren von bewunderungswürdiger Weichheit und Milde. Die Verurteilten setzten indes den Weg nach dem Schafott fort und ihre Gesichtszüge ließen sich nach und nach deutlicher unterscheiden. Peppino war ein hübscher Junge von etwa 25 Jahren mit sonnenverbranntem Gesicht und freiem, wildem Blick. Er trug den Kopf hoch und schien den Wind einzuziehen, als wollte er sehen, von welcher Seite sein Befreier käme. Andrea war dick und kurz. Sein gemein grausames Gesicht ließ das Alter nicht genau erkennen. Er mochte jedoch ungefähr 30 Jahre zählen. Im Gefängnis hatte er seinen Bart wachsen lassen. Der Kopf fiel ihm auf eine Schulter herab, seine Beine bogen sich unter der Last. Sein Körper schien nur einem mechanischen Trieb zu gehorchen, an dem sein Wille keinen Anteil mehr hatte. »Wie mir scheint, kündigen Sie uns an, es würde nur eine Hinrichtung stattfinden«, sagte Franz zu dem Grafen. »Ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt«, antwortete er kalt. »Hier sind aber zwei Verurteilte.« »Ja, doch von den zwei Verurteilten ist der eine dem Tode nahe, während der andere noch lange Jahre zu leben hat.« »Soll die Gnade kommen, so ist meiner Ansicht nach keine Zeit zu verlieren.« »Sie kommt schon. Sehen Sie dort?« sagte der Graf. In dem Augenblick, wo Peppino am Fuß des Schafottes anlangte, drang ein Büßer, der sich verspätet zu haben schien, durch die Hecke der Soldaten, ohne dass diese Widerstand leistete, eilte auf den Anführer der Brüderschaft zu und überreichte ihm ein zusammengelegtes Papier. Peppinos glühender Blick war diesem Vorgang mit äußerster Spannung gefolgt. Der Anführer der Brüderschaft entfaltete das Papier, las es, hob die Hand auf und sagte mit lauter, verständlicher Stimme: »Der Herr sei gesegnet und seine Heiligkeit sei gelobt. Man hat dem Leben eines Gefangenen Gnade angedeihen lassen.« »Gnade!« rief das Volk mit einem Schrei. »Begnadigt!« Bei dem Wort schien Andrea emporzuspringen und den Kopf aufzurichten. »Gnade für wen?« rief er. »Die Todesstrafe ist Peppino, genannt Rocca Priori, erlassen«, antwortete der Anführer der Priesterschaft und übergab das Papier dem die Karabiniere befehligenden Kapitän, der es ihm, nachdem er es gelesen hatte, zurückstellte.
»Gnade für Peppino!«
rief Andrea, völlig aus der Starrheit erwachend, in die er versunken zu sein schien.
»Warum Gnade für ihn und nicht für mich? Wir sollten miteinander sterben. Man versprach mir, er würde vor mir sterben. Man darf mich nicht alleine sterben lassen. Ich will nicht alleine sterben. Nein, nein, ich will nicht.«
Und er hing sich an die Arme der Priester und krümmte sich und heulte und brüllte und strengte sich wahnsinnig an, die Stricke zu zerreißen, mit denen seine Hände gebunden waren. Der Henker machte seinen Gehilfen ein Zeichen. Sie sprangen vom Schafott herab und bemächtigten sich des Verurteilten.
»Was gibt es denn?«
fragte Franz den Grafen, denn da alles in römischer Mundart gesprochen wurde, hatte er es nicht gut verstanden.
»Was es gibt?«
erwiderte der Graf. »Erraten Sie es nicht?« »Dieser Mensch, der sterben soll, ist wütend darüber, dass der andere nicht mit ihm stirbt, und wenn man ihn gewähren ließe, würde er ihn eher mit seinen Nägeln und Zähnen zerreißen, als ihn das Leben genießen lassen, dessen er selbst beraubt werden soll.«
»Oh, Menschen, Menschen, Krokodilbrot, wie Karl Moor sagt«,
rief er, seine beiden Fäuste nach der Menge ausstreckend.
»Wie erkenne ich euch hier, und wie sehr seid ihr jederzeit eurer selbst würdig!«
Andrea und die beiden Gehilfen des Henkers wälzten sich wirklich im Staub, wobei der Verurteilte fortwährend ausrief:
»Er muss sterben! Ich will, dass er sterbe! Man hat nicht das Recht, mich allein umzubringen!«
Die Knechte trugen Andrea schließlich auf das Schafott, alles Volk nahm gegen ihn Partei, und 20.000 Stimmen riefen wie mit einem Schrei:
»Tötet ihn! Tötet ihn!«
Franz warf sich zurück, aber der Graf ergriff ihn am Arm und hielt ihn am Fenster fest.
»Was machen Sie denn?«
sagte er zu ihm.
»Mitleid?
Das wäre in der Tat gut angebracht. Wenn Sie rufen hörten, dort ist ein tollwütiger Hund, so würden Sie Ihr Gewehr nehmen, auf die Straße eilen und das arme Tier niederschießen, dessen ganze Schuld am Ende darin bestände, dass es, von einem anderen Hund gebissen, das, was man vor ihm getan, vergilt. Und Sie haben Mitleid mit einem Menschen, den kein anderer Mensch gebissen und der dennoch seinen Wohltäter umgebracht hat. Und nun, da er nicht mehr umbringen kann, weil seine Hände gebunden sind, mit aller Gewalt seinen Kerkergefährten, seinen Unglückskameraden sterben sehen will. Sehen Sie, sehen Sie!« Diese Aufforderung war überflüssig geworden. Franz war von dem furchtbaren Schauspiel wie von einem Blendwerk ergriffen. Die Knechte hatten den Verurteilten auf das Schafott geschleppt und ihn hier, trotz seines Widerstrebens, seines Beißens, seines Geschreis, genötigt, sich auf die Knie zu werfen. Währenddessen stellte sich der Henker an seine Seite und hielt die Keule empor. Auf ein Zeichen zogen sich die Gehilfen zurück. Der Verurteilte wollte sich erheben, doch ehe er dazu Zeit hatte, fiel die Keule auf seine linke Schläfe. Man hörte ein dumpfes, mattes Geräusch, und der Verbrecher stürzte mit dem Gesicht voran wie ein geschlagener Ochs zur Erde. Der Henker ließ nun die Keule aus seinen Händen sinken, zog das Messer aus seinem Gürtel und öffnete dem Opfer mit einem Schnitt die Gurgel. Nun konnte es Franz nicht mehr aushalten. Er warf sich zurück und fiel halb ohnmächtig in einen Lehnstuhl. Albert blieb mit geschlossenen Augen auf seinen Füßen, klammerte sich aber an den Vorhängen an, ohne deren Unterstützung er gewiss gefallen wäre. Der Graf stand aufrecht und triumphierend wie der Racheengel.